Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Und ich will gleich beginnen, indem ich euch vielleicht eine unliebsame Erinnerung hervorrufe. Schullektüre aus dem Deutschunterricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Die meiste Schullektüre im Deutschunterricht hat so das Problem, dass sie unbeliebt ist, vielleicht auch gerade, weil sie im Deutschunterricht vorkommt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen, bei mir war das so. Aber es gab ein Buch, das mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, weil ich die Geschichte oder die Prämisse dahinter ganz spannend fand. Von Gottfried Keller, die Novelle Kleider machen Leute. Da geht es um einen Schneider, einen armen, arbeitslosen Schneider, Wenzel Strapinski, und der läuft so herum auf der Suche nach Arbeit von Ort zu Ort. Das Einzige, was er bei sich hat, ist ein schicker Mantel. Warum hat er den? Zum einen, er ist sehr modebewusst, ich meine, er ist Schneider. Zum anderen ist er auch geliehen. Er hat also nichts bei sich. Und das Wetter wird schlechter und eine Kutsche kommt vorbei und der Kutscher hat gerade eine Leerfahrt. Sein Herr hat ihn irgendwie hin und her geschickt und er bietet ihn an, ihn mitzunehmen. Und er bringt ihn zu einem Gasthaus. Dort steigt er aus und die Leute sehen einen Mann aus einer Kutsche steigen in einem schicken Mantel. Und dazu hat er noch einen polnischen Namen und sie gehen davon aus, dass das wohl ein reicher polnischer Graf auf der Reise sein muss. Dass er nichts dabei hat oder nichts besitzt, erklären sie durch verschiedene Theorien. Ja, vielleicht hat der Kutscher es vergessen abzuladen, weil er so schnell weiter musste. Oder vielleicht ist er ein Graf in Verfolgung und konnte deswegen nicht viel mitnehmen. Oder vielleicht wurde er sogar auf dem Weg ausgeraubt. Naja, auf jeden Fall sehen Sie hier einen jungen Grafen, der nichts bei sich hat, und dann statten Sie ihn mit allem aus, was ein polnischer Graf so braucht. Mit Geld, Klamotten, schönen Frisursachen und alles Mögliche und so weiter. Er ist sehr schüchtern und außerdem hat er Hunger, weswegen er dieses Missverständnis nicht aufklärt. Sein Schweigen legen ihm die Leute noch als so Höflichkeit, auch so verhalten sich halt reiche Leute, die sind immer etwas zurückhaltend und reden nicht. Und ich fand diese Geschichte sehr witzig, weil die Leute denken, dass er ein Graf ist, wird er immer mehr zu einem Grafen. Weil sie ihn für etwas halten, wird er immer mehr zu dem, für den sie ihn halten. Und natürlich, genau, geht das auch irgendwann schief und die Geschichte nimmt noch ein paar Wendungen, da könnt ihr dann eure Reglam-Bücher aufschlagen, wenn ihr das wissen wollt. Aber ich fand diese Prämisse ganz spannend. Und die Aussage scheint ja ganz klar. Es ist so die Warnung vor dem Äußeren. Kleider machen Leute ist ja dann auch ein Sprichwort geworden im Deutschen. Und die sagt, nicht nur das Äußere zeigt, was wirklich im Inneren klar ist. Jetzt ist das Leben doch manchmal ein bisschen komplexer als so eine Novelle aus dem Deutschunterricht. Wir wissen, es gibt viele Faktoren, die ausmachen, wer man eigentlich ist. Nicht nur die Kleidung, Charakter, Verhalten, Herkunft und alles Mögliche. Und manchmal ist das auch gar nicht so leicht zu beantworten, wer man selber eigentlich ist. Welches dieser Labels und Bezeichnungen der Etiketten, die wir bekommen, stimmt denn nun und welches nicht? Dazu möchte ich mit euch in die Bibel klicken, in eine Geschichte, die genau mit solchen Motiven, mit solchen Etiketten spielt. Sie steht in Lukas 7, ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Mit er ist natürlich Jesus gemeint. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zur Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und die mit zu ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Wir haben hier eine Szene von einem Essen unter Gelehrten, das dann von einer unanständigen Frau gesprengt wird. Wir haben auf der einen Seite den Gastgeber, Simon, am Anfang als Pharisäer bezeichnet, später mit Namen angeredet, und dann eine nicht weiter definierte Frau. Wir wissen eigentlich nur über sie, sie ist eine Sünderin. Und Jesus, der hier mitten im Geschehen ist. Wenn wir erstmal die Geschichte ein bisschen historisch einordnen, wird uns, glaube ich, ziemlich schnell klar, die saßen nicht so zu Tisch, wie wir das heute tun. Meine Übersetzung redet ja auch vom Liegen, weil wenn die Frau sich irgendwie reinschleichen will und an Jesus Füße will, unter den Tisch wird sie nicht geklettert sein. Nein, man lag damals zu Tisch mit dem Kopf eher so in die Mitte zum Tisch und die Füße nach außen. Es lagen meistens auch nur die Männer zu Tisch und die Frauen setzten sich zu ihren Füßen, also so in die zweite Reihe. Und gerade bei so einem Lehrgespräch durften die Frauen in der damaligen Zeit dankbar sein, zuhören zu dürfen, wenn die Männer die wichtigen Sachen besprechen. Und dazu kann es auch sein, dass Angestellte oder die Haushalter eifrig herumliefen, um zu servieren und zu bedienen. So ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Frau sich da erstmal reinschleichen konnte. Sie war ja nicht in der Mitte des Geschehens, sondern hinten bei den Füßen. Anders sind ein paar Elemente, die ich ganz spannend finde in dieser Gegenüberstellung. Jesus stellt ja gegen Ende seiner Erzählung das Verhalten der Frau und das Verhalten Simons gegenüber. In drei verschiedenen Schritten. Er redet von Wasser, er redet von einem Kuss und er redet von Öl. Alles Elemente, die uns vielleicht nicht so viel, die wir nicht so viel mit Abendessen in Verbindung bringen würden. Ja, Wasser vielleicht und Öl zum Anbraten. Aber hier ist das ein bisschen anders. Wasser lässt sich leicht erklären, kennen wir vielleicht auch durch das Abendmahl schon. Damals war es üblich, die Füße zu waschen, bevor man ein Haus betrat. Wenn man vermögend war, haben das die Diener und Knechte getan. Ansonsten war es üblich, dem Gast zumindest Wasser und ein Tuch zur Verfügung zu stellen. Denn in den Sandalen wurden die Füße schmutzig, drinnen waren Teppiche, man wollte eine Trennung schaffen. Anscheinend ist das hier nicht passiert. In griechischen, römischen und auch jüdischen Quellen sehen wir den Kuss als Begrüßungsritual. Einen ebenbürtigen Gast küsst man, wie genau, auf die Wange oder wohin, weiß ich nicht. Aber einen ebenbürtigen oder einen höheren Gast würde man mit einem Kuss begrüßen. Als geladener Gelehrter, der Jesus hier war, wäre das eigentlich üblich gewesen. Doch anscheinend ist das auch nicht passiert. Das Öl war nicht Element eines jeden Besuchs, aber bei einem hohen Gast hätte man Öl genommen, duftendes, wohlriechendes Öl und es den Gast durch den Bart oder über die Haare gestrichen, um ihn willkommen zu heißen. Bei einem Ehrengast eigentlich üblich, aber auch das ist hier nicht geschehen. Nach diesem kurzen Blick über die historische Einordnung würde ich mit euch gerne auf die Charaktere schauen bei diesem Abendessen. Die drei Charaktere, erstmal Simon, dann die Frau und dann Jesus. Und ich glaube, wir können von ihnen allen etwas lernen. Und ich glaube, wenn wir diese Schritte gehen, diese Charaktere angucken, können wir lernen, was Jüngerschaft bedeutet, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein und wie das funktioniert. Wir fangen mal an mit Simon, dem Gastgeber, der hier seinen Pflichten wohl nicht ganz nachkommt. Er ist hier mit Namen kategorisiert und als Pharisäer. Wir wissen also, es muss anscheinend ein mittelangesehener und mittelgebildeter Mann mindestens gewesen sein. Er kennt das Gesetz und hat die Finanzen und die Bildung, um andere Leute einzuladen, um über Themen zu diskutieren. Und dann kommt hier doch eine Irritation. Erstmal wird das Essen von dieser Sünderin unterbrochen und als er das bemerkt, wird nicht etwa sie, sondern er zur Rede gestellt. Das kann doch eigentlich nicht angehen. Und dann erzählt ihm Jesus ein Gleichnis von zwei Leuten, die Geld schulden. Und das Fazit, das hat mich zumindest beim ersten Lesen doch sehr irritiert. Er sagt, ja, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Und wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ganz kausaler Zusammenhang. Aber die Frage, ist das nicht unfair? Weil es wird ja gesagt, die Frau, die verhält sich hier sehr liebevoll, weil ihr viel vergeben werden müssen. Ist klar, sie ist eine Sünderin, der muss viel vergeben werden. Der arme Simon scheint ja gar keine Chance zu haben, viel zu leben, weil wem wenig vergeben werden muss, der liebt auch wenig. Ich glaube aber, es geht nicht darum, dass der Simon keine Chance hat, weil er so ein perfektes Leben führt, sondern ich glaube, es geht gerade darum, dass er es gar nicht merkt, wie er sich verhält. Er verhält sich ja scheinbar respektlos hier und merkt es gar nicht. Bevor Jesus nicht diese Aufzählung gemacht hätte, merkt er gar nicht, dass er alle oder fällt ihm gar nicht auf, dass er alle Rituale, die zu einem höflichen Empfang dazugehören würden, ignoriert hat. Warum auch immer, sei es Zeitstress oder, ja, der wird sich schon selber darum kümmern. Wer wenig Vergebung braucht, liebt wenig. Ich glaube, es geht hier darum, Simon hat nicht verstanden, dass es nicht darum geht, wer besser ist, sondern um das Erkennen der eigenen Schuldigkeit, der eigenen Bedürftigkeit. Er kann sein Fehlverhalten gar nicht sehen, weil er meint, dass er ja keine Vergebung braucht. Er ist doch ein angesehener Typ. Und sie ist doch die Sünderin. Wir sehen das in der Geschichte auch, dass er sich so als Richter ja sieht. Er sagt ja, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, also er prüft Jesus, ist er wirklich ein Prophet, dann wüsste er es. Und ganz offensichtlich verurteilt er diese Frau. Und ist ja auch verständlich. Ich meine, er ist ein gelehrter Kerl, in der Tora ausgebildet, schon seit jungen Jahren an wahrscheinlich, lädt hier Leute an für intellektuelle Gespräche. Und ich glaube, die anderen sagen ihm das auch oft, was für ein toller Kerl er ist. Doch Jesus sagt, dieses Label reicht nicht. Dir fehlt etwas und du siehst es nicht einmal. Du brauchst einen Erlöser. Auch du hast Fehler, auch du hast Probleme und Schuld und die musst du erkennen. Ich glaube, das ist so einer der ersten oder wenn nicht gar der erste Schritt in der Nachfolge, bedeutet die eigene Schuld erkennen, die eigene Bedürftigkeit sehen, erkennen, hey, ich bin nicht die Person, die hier alles schafft und auf meinen Schultern alles liegt, sondern erkennen, ganz so perfekt bin ich manchmal auch nicht. Die eigene Schuldigkeit, die eigene Bedürftigkeit erkennen. Jetzt ist das Problem an diesem Punkt in meiner Predigt, dass das manchen Leuten sehr leicht fällt und dass das auch sehr problematisch sein kann. Es gibt Leute, die erkennen fast nichts anderes im Leben als ihre eigene Schuldigkeit und machen sich dabei fertig. Wenn du so bist und wenn du merkst, dass das eher ein Thema ist, dass dich schon beschäftigt und du ein schlechtes Bild von dir hast, dann ist dieser Punkt vielleicht nicht mehr der Punkt der Predigt, der so stark auf dich zugeschnitten ist, weil dann hast du das schon und vielleicht sogar zu viel. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir das alle in bestimmten Situationen. Das erkenne ich in meiner Hochmut, in den Momenten, wo ich mir selbst genug bin. Vielleicht ist das ja so ein kleiner Hinweis, wenn du dich mal ertappst, so ganz kritisch über andere Leute zu denken und zu reden, sie vielleicht Mittelpunkt deines Gesprächs sind, ihr Verhalten und so weiter. Vielleicht ist das dann mal so ein Moment zu schauen, was läuft denn so in meinem Leben? Vielleicht jedes Mal, wenn ich andere kritisiere, die Predigt mal wieder zerpflücke, die Entscheidung der Gemeindeleitung, den Lebenswandel anderer Personen so in den Zentrum stelle, wenn ich von denen da spreche, dann kann ich das mal als anders sehen, nicht so zu sein wie Simon, sondern mal auf mich zu blicken. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, Charles Cohen, auch der Vollstrecker oder die Axt genannt, war ein Assistent des Präsidenten Nixons. Und für sein Streben so nach Macht und das Erreichen seiner Ziele war ihm kein Mittel zu schade. In der Watergate-Affäre in den USA stand er vor Gericht, weil er maßgeblich da mitgewirkt hat. Und er wird das später als Wendepunkt in seinem Leben beschreiben. Denn in der Gerichtsverhandlung, in der er auch später verurteilt wurde und für mehrere Jahre ins Gefängnis kam, gab ihm ein Bekannter ein Buch von C.S. Lewis. Pardon, ich bin Christ. Und er beschreibt, dass ein Zitat ihn besonders berührt. Das heißt, solange man stolz ist, kann man Gott nicht kennen. Ein stolzer Mann blickt immer auf Dinge und Menschen herab. Und solange man herabsieht, kann man natürlich nicht sehen, was über einem ist. Nach seiner abgesessenen Straße setzt er sich stark in der Gefangenenmission ein. Denn er erkannte, er wollte nicht mehr stolz sein und nach Macht streben, sondern sich für eine geächtete Gruppe einsetzen. Ich wünsche uns, dass wir uns solche Erfahrungen immer wieder machen können, wie Charles Cohen sie hatte. Zu erkennen, wir sind nicht mehr wert als andere und können auf sie herabgucken. Wir sind nicht besser, denn Stolz ist das, was uns von Christus trennt. Ich glaube, die eigene Sündhaftigkeit, die andere Belösungsbedürfnis zu erkennen, das ist so der erste Schritt, sich auf den Weg zu machen. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, Sean, jetzt haben wir das erkannt. Und jetzt laufen wir halt alle so mit dem Selbstbild, arme, schlimme, verachtenswerte Menschen zu sein herum. Na, danke schön. Ich glaube nicht, dass das gesund wäre und gesund ist. Und zum Glück gibt es noch andere Personen in dieser Geschichte. Ich will mit euch auf diese Sünderin blicken. Ähnlich wie Strapinski in Kleider machen Leute, der über seinen Mantel definiert wurde, hat sie auch ein Label, das sie definiert. Sie ist eine Sünderin. Andere Bezeichnungen, zum Beispiel einen Namen oder ihr Beruf oder was sie sonst macht, kommt nicht vor in der Geschichte. Ihr Ruf eilt ihr voraus und es ist nicht ganz klar, was es bedeutet, dass sie eine Sünderin ist. Das müssten wir interpretieren. Aber auf jeden Fall wissen wir, es ist nichts Gutes daran. Und dass sie ein schlechter Mensch, eine Sünderin ist, das hat sie längst erkannt. Das haben alle um sie rum erkannt. Und es ist spannend, diese Frau, die jeder kennt, die dieses Label, dieses Etikett hat, die kommt zu Jesus und Jesus dreht das alles um. In der Gegenüberstellung von ihr und Simon schneidet Simon eher schlecht ab und sie ist das positive Beispiel. Für alle ist sie die Sünderin, aber Jesus bezeichnet sie wie jemand, der liebt. Ist ja auch spannend, am Ende der Geschichte vergibt Jesus ihr ihre Sünden. Also ihr Status, die eine Sache, die sie definiert, ist auf einmal weg. Wer ist sie dann jetzt? Was definiert sie nun? Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Sie ist eine Vergebene und sie lebt auch so. Und ich glaube, das ist der Schritt Nummer 2 in der Nachfolge. Lebe nach deinem neuen Status. Lebe wie eine Vergebene. Ja, erkenne deine eigene Schuldigkeit, dass du Hilfe brauchst, dass du nicht alles gelöst bekommst und dass du auch deinen Charakter nicht selbst optimieren kannst, aber bleib da nicht stehen. Lebe dann wie eine Vergebene. Howard Becker, ein Soziologe, ist bekannt dafür, die Labeling Theory entwickelt zu haben oder entdeckt zu haben. Die Etikettentheorie. Er hat erkannt, dass Kriminelle, also Leute, die ein Verbrechen begangen wurden, wenn sie als Kriminelle bezeichnet werden, danach häufiger wieder Straftaten begehen, als Leute, die ein Verbrechen begehen, die man nicht als Kriminelle bezeichnet. Hä? Anscheinend ist das Label, das uns andere geben, das Etikett, die Bezeichnung, mit der uns andere bezeichnen, so mächtig, dass es zu dem Etikett werden, das wir uns selber geben und dann bestimmt, wie wir sind. Wir werden zu dem, was wir sind. Ähnlich wie in der Geschichte von Kleider machen Leute, wo der Graf immer mehr zum Graf war, obwohl er gar keiner war. Du bist ein Vergebener, du bist eine Vergebene. Jesus hat dir deine Schuld vergeben, also darfst du so leben. Du darfst ganz frei anders sein, als du dich selbst und als andere dich sehen. Du darfst leben wie jemand, der Gnade erfahren hat, der angenommen ist, der geliebt ist, der wertvoll ist, der Königskind ist, jemand, den Gott kennt und der Gott kennt. Und du darfst diese neue Identität nicht nur einfach annehmen, sondern sie auch leben. Und ich glaube, wenn Gott als Schöpfer der Welt uns eine Bezeichnung gibt, ein Etikett gibt, dann gilt das. Und die anderen Bezeichnungen und Gedanken von Menschen und uns selbst über uns, die sind im Vergleich wertlos. Gott nennt dich sein Kind und das zählt. Und du darfst so leben. Weil Simon wusste, dass er so ein toller Kerl ist, konnte er nicht lieben. Weil die Frau wusste, dass sie eine geliebte Tochter Gottes ist, konnte sie es. Lebe wie ein Vergebener. Und ich glaube, der nächste Schritt ist, dass wir das weitergeben dürfen. Mit einem Blick auf Jesus. Jesus ist in dieser Situation und ist bei einem angesehenen Menschen zu Hause und dann kommt eine verachtenswerte Person hinein. Wie reagiert er? Guckt er auf das Herz oder den Status? Und ja, er schaut Simon an, der äußerlich ganz fromm scheint, aber doch respektlos handelt. Und er sieht eine Sünderin, die aber viel liebt. Und Jesus kehrt es um. Er lehrt dem Hochmütigen Demut und erhebt die Niedrige. Und ich glaube, das sollen wir auch tun. Das können wir auch tun. Dem Hochmütigen Demut lernen und den Niedrigen erheben. Jetzt fragt ihr vielleicht, den Hochmütigen Demut lernen. Das ist schwierig aus zwei Gründen. Erstmal Hochmütigen was beizubringen ist eh schon schwierig. Und es klingt ja auch ein bisschen wie eine Aufforderung zur Selbstjustiz. Ja, jetzt mal jemanden schön erniedrigen. Vielleicht sogar die Person, wo ich sage, oh, der ist immer so hochmütig, dann mache ich den mal runter. Darum geht es mir nicht. Und ich glaube, darum geht es auch hier nicht. Aber ich glaube, es ist eine Aufforderung, sich nicht blenden zu lassen. Wem lassen wir oder lasse ich was durchgehen? Was lasse ich unkommentiert? Wenn Menschen andere Leute erniedrigen und das ihnen vielleicht leicht fällt, weil durch ihren Status, durch ihre Machtposition oder weil sie angesehen ist, dann sollten wir uns als Christen davon nicht blenden lassen. Nicht die falsche Seite wählen, die manchmal wie die richtige aussieht. Weil das die schönere Seite ist, die Seite der Reichen und Mächtigen. In der Novelle von Gottfried Keller respektieren die Leute den Schneider wegen seiner Kleidung. Ich hoffe, wir als Christen haben einen schärferen Blick und fragen uns, ist das Verhalten, das wir sehen, dass diese Person an den Tag legt, Liebe oder nicht? Und darum geht es mir nicht, Polizei zu sein, aber es geht mir darum, sich nicht blenden und verführen zu lassen und Unliebe, Hass, Erniedrigung einfach geschehen zu lassen aufgrund des Status der Person. Hochmütigen Demut lernen und die Niedrigen erheben. Die Niedrigen erheben. Es gibt Menschen ohne äußerlichen Status. Menschen mit niedrigem Selbstwert haben wir ja schon beim ersten Punkt auch drüber gesprochen. Menschen am Rande von Gesellschaft, Menschen am Rande von Gemeinde, Menschen, die von sich selbst wenig halten, Menschen, die so bei diesem ersten Schritt der Erkennung der eigenen Bedürftigkeit und Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit hängen geblieben sind. Und diese sollen wir erheben. Ihnen dürfen wir sagen und zeigen, wer sie eigentlich wirklich sind. Welches Etikett Gott ihnen gibt, ihnen zusprechen, wie Gott sie sieht. Und ich glaube, das kann man ganz unterschiedlich machen. Mit schönen Worten, mit Wertschätzung, aber auch Taten, mit Zuhören und Helfen. Wie schön ist das, wenn jemand erlebt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich bin es wert, dass mir zugehört wird. 1928 wurde eine Frau geboren, Mary Ann Byrd in New York, mit mehreren sichtbaren Behinderungen. Eine Gaumenspalte, ein entstelltes Gesicht, schiefe Zähne, schiefe Nase und dazu auf einem Ohr noch fast taub. In der Schule wurde sie später gehänselt und ausgegrenzt. Und sie erzählte später, ich wusste, dass ich anders bin und ich hasste es. Und für sie war klar, außer meiner Familie wird mich niemals jemand lieben können. Einmal im Jahr gab es in der Schule einen Test, den sogenannten Flüstertest, das war wohl damals üblich in den USA, wo jedes Kind nacheinander vorne an die Tür musste und ein Ohr immer zuhalten musste und dann flüsterte die Lehrerin einen Satz wie der Himmel ist blau oder du hast neue Schuhe, im Englischen ist das the sky is blue oder you've got new shoe, was sehr ähnlich klingt. Und dann musste das Kind den Satz wiederholen und so zeigt es, ah, ich habe Hörsinn auf dem einen Ohr, dann das andere zuhalten. Genau. Mary Ann hatte Angst vor diesem Test, denn der könnte ja zeigen, dass ja, sie ein schlechtes Gehör auf einem Ohr hat und dann würden sie wieder mehr gehänselt werden. Also schummelte sie jedes Jahr. Sie hielt das gesunde Ohr sich immer nur halb zu und tat so, als würde sie sich zuhalten. Eines Jahres bekam sie eine neue Lehrerin, Miss Leonard, die Kinder liebte. Und als Mary Ann an die Reihe kommt, steht sie an der Tür, hält ihr schlechtes Ohr hin, verdeckt aber heimlich ihr gutes Ohr nur halb und wartete auf einen dieser Standardsätze, wie der Himmel ist blau. Miss Leonard flüsterte aber etwas ganz anderes. Und Mary Ann schreibt später, dass diese 7 Worte es gewesen sind, die ihr Leben verändert haben. Sie flüsterte, ich wünschte, du wärst mein kleines Mädchen. In dem Moment passierte äußerlich nichts Spektakuläres. Ihr Gesicht blieb entstellt, ihre Mitschüler hörten nicht auf, sie zu ärgern. Aber innerlich passierte alles. Zum ersten Mal erlebte sie, ich bin nicht nur die Hässliche oder die Behinderte, ich bin jemand, den man sich wünschen kann, der gewollt ist. Das Urteil der anderen Kinder war nicht mehr die einzige Stimme in ihrem Leben. Später wird sie selbst Lehrerin und arbeitete mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen zusammen und war bekannt für ihre Freundlichkeit und ihren Blick für die Unsichtbaren. Sie sagte, diese 7 Worte haben mir gezeigt, dass sie geliebt und liebenswert ist. Und das wollte sie weitergeben. Lasst uns dem Beispiel Jesu folgen. Die Erniedrigten erhöhen. Ihnen zeigen, wie Gott sie eigentlich sieht. Durch Jesus können wir diese 3 Schritte gehen. Sei kein Simon. Wir können erkennen, dass wir Vergebung brauchen, den Stolz ablegen und zu Gott kommen. Und wir dürfen von dieser Frau lernen. Wir dürfen leben wie eine Vergebene, denn es ist nicht wichtig, was andere über uns denken, was wir selbst über uns sagen, sondern es ist entscheidend, wie Gott uns sieht. Und danach zu leben, das erfüllt. Und im 3. Schritt dürfen wir Jesu Beispiel folgen und den hochmütigen Demut lernen, uns nicht von ihnen blenden und verführen lassen, was da so wichtig und glänzend scheint, und die Niedrigen aufrichten. Ihnen zeigen, was wir hoffentlich erkannt haben und immer wieder erkennen dürfen. Ihnen zeigen, wer sie in Gottes Augen sind. Ich wünsche uns, dass wir nicht durch unseren schicken Mantel wie Adlige behandelt werden, sondern durch die Kleider, die Gott uns schenkt, reich an Liebe sind.